So, was war das für ein Wochenende? Steig ein in den Besenwagen auf der Fahrt vom Schotter-Highlight in die Tour de France-Vorbereitung. Steppen wir mal wieder in Österreich vorbei und besuchen die Zwillingsschwester unserer letzten Mitfahrerin, wie angekündigt. Ein Teil vom Besenwagen ist hart gejetlaggt, ein Teil konnte Samstag einfach nicht schlafen vor Aufregung. Aber mittlerweile sind wir zumindest wieder in Deutschland angekommen, physisch und mental. Und wir lassen dich einfach teilhaben am ganzen Wahnsinn. Also schnall dich an, mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Willkommen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Wir haben es schon öfter erwähnt und es ist mal wieder soweit. AG1 hat eine neue, verbesserte Rezeptur. Bei AG1 nennen sie das Continuous Improvement. Man passt die Rezeptur und die Qualitätsstandards den neuesten Erkenntnissen an und optimiert das Produkt fortlaufend weiter.
Wir kennen AG1 ja bereits als Nährstofffundament mit über 70 verschiedenen Inhaltsstoffen, die verschiedene Körperfunktionen unterstützen. Man hat mit einem Löffel nicht nur mehr Nährstoffe als in üblichen Multivitaminpräparaten, sondern die Nährstoffe sind auch so aufeinander abgestimmt, dass man sie gut aufnehmen kann und sich sogar gegenseitig in ihrer Wirksamkeit erhöhen. Die Bioverfügbarkeit und die Synergien der Inhaltsstoffe wurden mit der neuen Rezeptur nochmal verbessert.
Für die Unterstützung der Verdauung ist außerdem Calcium neu mit dabei, das den Verdauungsenzymen und den Bakterienkulturen, die übrigens in jedem gesunden Darm vorkommen, bei der Verwertung der Nährstoffe nochmal unter die Arme greift.
Und als wir vor fast 4 Jahren schon, krass auch wie lange das schon her ist, mit AG1 in Kontakt gekommen sind und daraufhin ja eine Partnerschaft gestartet haben, waren mir 2 Dinge besonders wichtig. Es muss am besten ein ganzheitliches Produkt sein, das auch einfach zu verwenden ist. Und es muss auch für Sportlerinnen und Sportler die nötigen Qualitätsstandards haben. AG1 ist als Pulver morgens ja super easy fertig gemacht. Du kannst direkt trinken oder nimmst halt mit der Flasche mit, wenn du aus dem Haus gehst. Du bekommst mit diesem einen Löffel eben das besagte Nährstofffundament und brauchst nicht mehrere verschiedene Produkte. Das war für mich schon ein Pluspunkt. Und der nächste Punkt, der für mich wichtig war, dass AG1 damals schon in den USA NSF zertifiziert war.
Und dazu gibt es jetzt auch was Neues, denn AG1 ist jetzt auch auf der Kölner Liste. Die Kölner Liste ist als Qualitätsmanagementprogramm eine Initiative aus dem Sport und führt Nahrungsergänzungsmittel mit minimiertem Dopingrisiko. Also das Zertifikat, das man auf jeden Fall achten sollte, wenn man Wettkämpfe bestreitet oder halt einfach sicher gehen will, dass man ein qualitativ hochwertiges Produkt bekommt.
Genau. AG1 ist ja nicht nur auch unser Partner, sondern eben von aktiven Leistungssportlern und supportet hier in Deutschland jetzt auch die Olympiastützpunkte in Baden-Württemberg.
Auch wenn du jetzt gerade nicht unbedingt in der Olympia-Vorbereitung steckst, aber dich selbst von AG1 überzeugen willst, dann schau mal auf drinkag1.com/besenwagen vorbei. Da findest du nochmal alle Informationen zu AG1, den gesundheitlichen Vorteilen und außerdem bekommst du bei Abschluss eines Abos nochmal 10 Travel Packs gratis mit dazu. Im Abo wird dir AG1 entspannt monatlich nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist also jederzeit möglich. Also nochmal ab in die Shownotes, da gibt's alles nochmal.
Darf ich ein Shoutout raushauen?
Go for it.
Das ist auch dein Podcast hier.
Ja, das ist nett. Und zwar möchte ich mich gerade mal ganz lieb bedanken. Und zwar unbekannterweise, ich bin gerade Radfahren gewesen und Wannsee, erstmal nur auf Wannsee stand ich an der Ampel und da kam jemand zu mir, ich weiß nicht, ob er Outside-Podcast hört oder Besenwagen, auf jeden Fall einen von beiden, ich hoffe jetzt auch einen Besenwagen, und meinte so, Paul, bester Mann, Kopf hoch. Das fand ich richtig nett.
Das musst du halt in Outside, musst du dich auch nochmal bedanken.
Das tat richtig gut, also falls du uns zuhörst, danke dir. Hat mir quasi in dem Moment meinen Tag auf jeden Fall auch verbessert.
Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ich bin heute mal wieder vom Auto angefahren worden, ganz leicht.
Basti, das passiert nur mir. Das kann dir gar nicht passieren, weil ich bin jemand, der es provoziert.
Ah ja, ich hab's ja vielleicht auch provoziert. Keine Ahnung. Aber der Autofahrer, ich muss jetzt erst mal ein Shoutout an den Autofahrer auch raushauen, weil, also, der wollte halt ein Yui, der stand im Stau und wollte ein Yui machen und hat leider erst geblinkt, als er auch gedreht ist und ich war neben ihm und hat nicht geguckt. Ich habe es halbwegs ausgesteuert und er hat nur mein Schaltwerk bisschen berührt. Ich glaube, mein Schaltauge ist ganz leicht verbogen, das ist alles, was passiert ist. Aber der Typ einfach direkt stehen geblieben, ausgestiegen, sich nach mir erkundigt, ob es mir gut geht, gesagt, so, es war seine Schuld, so, es tut ihm leid, er kommt für alles auf, hat mir seine Handynummer aufgezwungen und so weiter. Es war so, so soll es eigentlich sein, wenn man schuld ist. ja, so viel dazu. Eigentlich gute Erfahrung.
Ihr müsst von der Straße, ihr müsst von der Straße runter, fahrt mehr Gravel.
Ja. Gravel. Gut, gute Überleitung. Wir dürfen hier nicht zu viel über Unbound reden, weil noch ein Unbound-Podcast rauskommt auf einem anderen Kanal. Können wir mal ein bisschen Werbung machen?
Genau, im Outside-Podcast.
Ausführlich.
Ausführlich. Und der wird jetzt auch online sein. Also ihr könnt jetzt den auch hören.
Da geht es dann seriös um das Thema Gravel.
Ja, aber ich dachte also mir so.
Seriös sehr.
Ja. Hier wird das eher so, als Kategorie mit behandelt.
Ja, aber
ich dachte mir so, ey, wir in diesem Podcast hier so viele Unbound-Gewinner wie wir kennt doch keiner.
Ach so. Weil da jetzt die Deutschen eingefallen sind in den USA.
Ja, genau. Ja. Andi, kannst du dich noch erinnern? Rosa Klöser in Köln im.
Ja.
Was ist das? Kopenhagen-Café oder wie das auch heißt, ne?
Nee, das heißt ganz anders.
Das heißt anders, keine Ahnung.
Kopenhagen Coffee Lab oder wie das heißt, nämlich der absolute Rotz. Da würde ich nicht empfehlen hinzugehen. Ist einfach nur so eine Franchise-Sülze. Kaffee schmeckt nicht, die Gebäcke sind wie aus dem Tiefkühlregal. Ekelhaft. Ja. Macht es nicht.
Das ist mich auch direkt neben dem, da wo ich, wenn ich in Köln bin, meistens penne, direkt daneben ist so ein Ding. Und ich kann das bestätigen. Ja.
Deswegen war ich auch mal da. Bereue ich immer noch.
Ja, auf jeden Fall war das mein erstes Treffen mit Rosa und kleines Interview, um sie bei Rosa unter Vertrag zu nehmen, und Andi kam dazu.
Wegen was anderem, also ich hatte damit nichts zu tun. Ja, ganz aus der Sicht ganz erfolgreich, aber ich habe eigentlich nur bei einem mitgefiebert, Paul. Ich weiß gar nicht, warum du denkst, du würdest viel nicht aufmunternde Worte finden, weil ich habe wirklich alles live verfolgt, die ganze Zeit ein Ticker, neben meinen ganzen anderen Sportevents, die ich an dem Wochenende noch verfolgt habe. Ich brauche mittlerweile echt mehrere Bildschirme, also so 4 bis 6 ungefähr. Ja, schade, aber ich habe auch einen Kommentar, glaube ich, bei einem von deinen Instagram-Posts gelesen, und das wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal sagen. Lachlan Morton hat auch 4 Mal gebraucht, um das Ding zu gewinnen.
Ja, aber.
Und ich glaube, man braucht halt auch Glück, ne, bei dem Rennen, also.
Ja, also bevor wir gleich zu Rosa kommen, das stimmt, man braucht Glück. Also erstmal davon, dass Lachlan Morton letztes Jahr schon der Stärkste war, also er hat eigentlich letztes Jahr auch schon gewinnen, was heißt, müsste das falsche Wort, ja, aber ne,
hat er nicht, also, das ist ja genau, ja, genau das Ding.
Ich finde es überraschend, dass er jetzt dieses Jahr gewonnen hat. Aber ja, ey, ganz ehrlich, ne, ich will da halt auch gar nicht mehr zurück eigentlich. So, das ist, ich hab da halt, der Lachlan Morton liebt ja das Radrennen, aber für mich ist wirklich aus tiefstem Herzen nichts schön daran, 10 Stunden da über diese Straßen zu fahren. Oder wenn man gut ist, fährt man weniger als 10 Stunden. Aber, also bei den Männern. Aber ja, das, ja, wahrscheinlich muss ich nochmal zurück. Aber ich muss auch ehrlich sein, also auch mit einem perfekten Rennen hätte ich auf jeden Fall nicht gewonnen. Dazu war das Frühjahr einfach zu bescheiden. Ja. Aber es hätte auch nicht viel mehr schief gehen können, und ich hoffe jetzt einfach, dass diese ganzen Sachen abgehakt sind. Weil die Dinge, die da im Rennen passiert sind, die möchte ich auch gar nicht ausführlich beschreiben, auch nicht, weil ich es im Outset machen will, sondern einfach, weil Dinge passiert sind, die denken Leute auch, also die glaubt ja, irgendwann glaubt ja jemand auch nicht mehr, dass das alles passiert. So, genauso wie meine Rückreise, wenn ich jetzt erzählen würde, was da alles passiert ist, würde man auch denken, da von daher momentan.
Das gehört aber dazu bei dir.
Ja, momentan ist es alles ein bisschen wie so ein komisches Theaterstück, und ich hoffe, dass die Vorführung irgendwann mal vorbei ist und alles wieder in normalen Bahnen läuft, ja.
Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch ein bisschen unnötig lang. So 250 Kilometer Gravel würden ja schon locker reichen, oder? Wie viel?
Ja.
Ist es jetzt mit 280 oder? Nee, noch viel mehr, 380, nee, ne?
Nein, 327 oder 326 Kilometer.
Ja, ja. Und auf jeden Fall zu lang.
36er Schnitt fast vorne gefahren. Das ist, also muss man sich auch mal wirklich reinziehen, wenn man den Untergrund da gesehen hat. Die sind einige auch Mountainbike-Reifen gefahren, so wie Lachnern. Also auch nicht so, dass du da irgendwie mit dem besten Rollwiderstand unterwegs bist und trotzdem so schnell, da sieht man schon, das Level ist brutal.
Krass, ja.
Und du hast Niki Terpstra abgehängt.
Alter, das muss ich kurz erzählen. weil da können jetzt in diesem Podcast hier mehr damit relaten, vor allem auch du, Andi, da wirst du dich freuen. Ich war irgendwann in so einer All-Star-Gruppe mit Laurens ten Dam, Niki Terpstra, Daniel Oss, Rob Britton, auch ehemaliger Straßenfahrer, Tour of Utah gewonnen. Also so alles so altgediegene Herren, so, wo ich dann mit 38 so quasi einen Schnitt runtergezogen habe, so ungefähr, weißt du? Und wir machen so richtig schön so World-Tour-Style, jeder macht so seinen Job. Schön Führungsarbeit, alle wissen, was zu tun ist. Und da fangen die echt an, sagen wir so, ich wusste, wir fahren um Platz 40 oder, also das kannst du nicht mehr fahren, denn so, wir wollten einfach alle nur noch ins Ziel kommen. Auf jeden Fall war kurz vorm Ziel noch so ein Anstieg und ich höre schon, vor dem Anstieg gab es so eine kleine Unterführung, so einen Tunnel, höre ich schon, wie alle anfangen, so ihre Schuhe festzumachen. Und wir waren so 10 Leute und dachte ich, ey, wollt ihr, also das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Wir fahren hier eigentlich wirklich um keinen richtigen Platz mehr und ihr seid alles eingedingt, ihr habt irgendwie große Radrennen gewonnen und sprinten wir jetzt hier wirklich noch darum? Und dann fängt der erste schon, Rob Britton fängt dann schon an, in so einer kleinen Welle zu attackieren. Dann denke ich mir so, nee, also das Loch habe ich dann zugefahren.
Und bin dann einfach das haben wir mitgemacht, ne?
Nee, ich dachte mir so, also ich fahre auf die Zielgerade und dann gucke ich mich um und dann fahren die hinter mir Leadout, Alter. Peter Wakoc war auch noch bei uns in der Gruppe. Also ja, auch ehemaliger World Tour Profi. Und dann dachte ich mir, Alter, die haben sich halt echt richtig mit Messer im Mund sind die da um diesen Platz gesprintet und war auch schmal, also mit Risiko auch am Gitter vorbei und so. Unglaublich. Also da, das habe ich, der Einzige, der nicht gesprintet ist, ich glaube Laurens. Und wenn Niki hinter mir war, ist er auch nicht gesprintet. Hm. Dann dachte ich mir, ey, also
ja, weiß das ich ist dann dieser Hauch des Triathlons, der so ein bisschen den Gravel-Sport tangiert. Also abgesehen von den nicht, also eigentlich müsste man einen TÜV da für das Rennen hinkommen, oder?
Du hast den einen Typen gesehen mit dem Rad.
Ja, das meine ich. Also ja. Ne, nicht, dass jetzt auf dem Gravel, also Offroad mit
das,
so einem
muss das erklären.
Mit so einem Zeitfahraufsatz zu fahren, finde ich ja schon weird. Aber der hat ja dann wirklich, der ist fast eine Hinterradscheibe gefahren. Also es gibt so ein Laufrad von Head, da ist dann quasi nur so ganz kurze Speichen um die Narbe, also fast wie eine Vollscheibe. Dann hat er sich aber auch noch an den Rahmen so Verkleidungen dran gebaut. Mhm. Das finde ich ja auch schon mehr als fragwürdig. Und,
der ist auch attackieren gefahren am Anfang, ne?
Ja, der war in dieser
Ausreißergruppe drin. Ne?
Der ist auch gut, der ist mega klein, aerodynamisch und der ist auch ein guter Rennfahrer, also der ist nicht schlecht, aber den kannst du ja nicht ernst nehmen mit dem Material.
Ist ja auch so ein bisschen cheaten, oder? Also ganz ehrlich, das hat ja so aerodynamische Vorteile, diese Verkleidung an so ein Fahrrad zu bauen. Fahr doch nächstes Jahr einfach mit so einem voll verkleideten Fahrrad. Gibt es da irgendwie eine Regelung für?
Nee, und da kommen wir hin. Ne? Also gab zum Beispiel bei der, also nochmal ganz kurz zu dem Sprint. Die können von mir aus alle sprinten, aber ich denke manchmal bei solchen Leuten, die mir schon so viel erreicht haben in ihrer Karriere, das finde ich so ein bisschen, kann man nicht einfach zusammen als Gruppe, weißt du, Faust danach oder Handshake, wir haben noch die letzten 2 Stunden zusammengearbeitet, aber ja, egal. Auf jeden Fall auch die Thematik mit Startnummern, es wurde gesagt, man muss die Startnummer flach vorne am Rad dran haben, sichtbar, und die haben, es gibt jetzt, das wusste ich ja nicht mal, so Einklappdinger, das befestigen die vorne unter dem Radcomputer, da hängt die Nummer dran und sobald der Start erfolgt, das klappt mir jetzt einfach ein. Und wisst ihr, wie viel Watt das sind? Das sind 8 bis 10 Watt.
Ja. Macht schon was aus, kann ich mir vorstellen.
Das sind Minuten, die du schneller bist. Ja.
Was hat der Lachlan? Hat der eine gescheite Nummer gehabt?
Das weiß ich gerade gar nicht. Und das sind ja auch alles wilde Kombinationen. Der Typ mit der Fassscheibe und abgedeckten Rahmen, der fährt, hat dann ja auch einen Mountainbike-Reifen und hat dann diese laue Vorderradgabel. Also es ist so, du siehst da Zusammenwürfelung von Material an so Rädern, das ist brutal. Also es ist wirklich, da kannst du auch nicht einfach sagen, so das ist ein Gravelrad, sondern das ist einfach alles. Weißt du? Und wir können froh sein, dass die
Aufsätze... Gibt schon Parallelen zum Triathlon auf jeden Fall.
Ja, also ich habe auf jeden Fall ausreichend Leute gesehen mit diesen Aerosocken bis zum Knie.
Ja. Naja. Aber Übertragung war eigentlich ganz geil. Also man dachte ja so, es gibt wieder nichts großartig und dann war doch Insta Live irgendwie auf 2 verschiedenen Channels und du konntest eigentlich das Männerrennen sowie das Frauenrennen eigentlich relativ gut live verfolgen. Also natürlich mit Unterbrechungen, weil es dann immer mal Streckenabschnitte gab, wo das Auto auch nicht durchfahren konnte oder kein Netz war oder was auch immer, aber irgendwie so gefühlt 70% vom Rennen konnte ich verfolgen.
Ich hätte ja gern mehr noch gehabt. Also ist klar, ist besser als nichts, dass man auch mal ein paar Bilder dann hat über Instagram, aber ja, so sonst ansonsten... Sonst
ist ja oft nur so ein Live-Tick-Tracker. So.
Ja, aber das warum gibt es ja keine Bilder? Schlimmste. oder?
Es gibt auch kein Preisgeld.
Nee. Ich habe mit dem Timothy Johnson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, nach dem Rennen gesprochen, ehemaliger Crossfahrer, auch ein guter. Und der saß in diesem Offroad-Vehikel, was quasi gefilmt hat. Und es gab ja jetzt heute die Zusammenfassung von dem Rennen, über eine Stunde lang. Und das mit der Live-Übertragung ist das Problem, die hatten zwei Helikopter, aber du brauchst halt dann ja noch ein Flugzeug oben drüber. Und dass das momentan einfach zu teuer ist. Aber die arbeiten dran, dass es nächstes Jahr möglich sein wird. Ja. Mhm. Alter, da ist auch ein Motorrad bei uns vorne richtig schwer gestürzt. Wir hatten so ein, wahrscheinlich auch Kameramotorrad, und das ist in so einer Ditch, also in so einer Abfahrt, hat es den voll ausgehebelt. Der ist zu schnell rein, weil er so schnell sein musste wie wir. Und für uns war es schon grenzwertig. Und der ist ja echt rein, und der ist dann so hochgeflogen, das ganze Motorrad. Und die Beine sind richtig runtergeflogen von dem Ding. Und der eine von denen lag da auch gekrümmt rum. Also ich glaube, es ist alles gut gegangen, sonst hätten wir was davon gehört, aber das sah echt böse aus, ey. Der ist so richtig durch die Luft geflogen, ey.
Damn. Ja. Ja, komm, ey, lass noch kurz, ich will hier diese Voicemail von Rosa einspielen, weil das war noch so ein bisschen, ich soll extra sagen, so, es war im Überschwang nach dem Rennen, sie will nicht zu arrogant rüberkommen, aber es ist ganz witzig, weil, nochmal kurz zur Erklärung, ich habe das ja dann live verfolgt, so, ich habe das Frauenrennen verfolgt, weil Fossi ist ja auch immer ganz gut mit seiner Selbsteinschätzung, der ist schon realistisch, und ich wusste, dass er nicht in Topform ist und sich da nichts großartig ausrechnet. Aber bei Rosa wusste ich schon so, Podium kann ich mir auf jeden Fall Hoffnungen drauf machen. Dass das dann so gut wird, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber die ist halt ausgeflogen. Irgendwie so bei 140 Meilen, habe ich dann schon so gesehen, sind die 11 verbleibenden Frauen bergauf. Sie ist hinten rausgedroppt. Das kann nicht sein eigentlich. Okay, schade. Dann hat man das schon gesehen, scheint defekt gewesen zu sein. Na, hat die das ja echt irgendwie behoben, diesen Defekt, hat dann auch nochmal von der Support-Crew ein neues Vorderrad gekriegt und ist alleine irgendwie 45 Minuten Time-Trial wieder zurück in die Gruppe gefahren. Ja, das wollte ich mir nochmal erzählen lassen.
Bevor ihr jetzt diese Sprachnachricht hört, wenn ihr euch einen richtigen Eindruck, noch kurz Werbung, Eindruck machen wollt, die letzte Outside-Folge anhören wollt, da habe ich Rosa als gestern gehabt, und da hat sie ihren ganzen Werdegang und erklärt, und vor allen Dingen hat sie so halb eigentlich auch schon angekündigt, dass sie
andauernd gewinnt.
Ja.
Und hat Paul auch interviewt, so ein bisschen. Also.
Ja, genau.
So ein bisschen Moderatorenjob übernommen manchmal.
Hallo Basti, vielen, vielen lieben Dank. Einfach völlig thrilled. Ich kann es selber noch nicht ganz glauben. Ich muss, wenn ich so confident sein darf, sagen, dass ich mich wirklich den ganzen Tag einfach krass gut gefühlt habe. Ich hatte einfach in den ganzen 10,5 Stunden kein Low, was mich selber krass überrascht. Und es war einfach so ein krasses Race. Dann, als ich diesen Stein gehittet habe, dann da gecrashed bin und auf diesem Front Flat für 30 Kilometer gefahren bin und dann absteigen musste, weil der Reifen komplett leer war, weil es einfach zu dangerous wurde. Ich habe die constantly diese Envy Rim gehittet, und die war einfach einen Tag alt. Oh, traurig. Hat dann eine CO2 reingemacht, hat dann die Gruppe verloren und war dann alleine in der Feedzone, aber dann hat Envy wirklich so Pitstop-Style dieses Wheel gewechselt, das hat sie anschauen müssen. Ich glaube, es gibt auch noch ein Video, ich schicke dir das mal. So krank. Und dann hatte ich halt so 2 Minuten Rückstand auf die und habe dann diese Gap dazu gemotort, einfach mich so richtig Aero auf den Feger gelegt und war echt happy, als ich die Frontmails dann wieder gesehen habe. Ja, hab dann aber auch direkt eigentlich wieder durchgepullt, weil ich mir so dachte, die sollen schon wissen, dass ich noch Druck auf dem Pedal habe und nicht versuche, mich irgendwie rauszudroppen. Ja, und dann am Ende hat nochmal eine versucht, da gibt's so ein Finish-Schild, da zu attackieren. Aber es war halt so eine halbtote Attacke, die habe ich dann einfach direkt gematcht, um diese zu demotivieren. Und dann gab's so 2 Kurven vor so einer Finish-Line. Dieser Finish war so 500 Meter oder 450 Meter. Und es waren 2 Mädels von Specialized da, also einmal die G. Schröers von SD Works und die Sarah Sturm, die auch für Specialized fährt. Und dann hatte die G nochmal kurz vor der ersten Kurve attackiert. Ich bin aber direkt auf ihr Wheel gesprungen, dann hat sie aufgehört. Dann ist die Sarah Sturm um die rumgekommen. Und dann in die letzte Kurve rein ist die Sarah Sturm halt von vorne gefahren. Und ich höre nur so, wie diese G schreit, go, 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 und gibt der Sarah, der Gertie halt ein Lead-Out. Und ich dachte schon so, shit, okay. Ich war aber drittes Spiel, also eigentlich relativ confident. Ja, und dann war, wie gesagt, diese Finishline so 400 Meter, aber mit so 350 to go bin ich schon aus dem Mobil von der Gerd hier raus, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist es zu langsam. Und habe dann zweimal gekickt und habe dann direkt gemerkt, dass ich schon zwei, also schon sie überholt hatte. Und dann ja, bin ich gesprintet und habe gemerkt, dass keiner mehr irgendwie remotely close kam. Und ja, dann habe ich einfach das Ding nach Hause gefahren. Kannst du das glauben? Nach diesem Tag ist es so krank, ist es so krank. Ja, auf jeden Fall super geil. Vielen Dank für deinen Support. Es ist auch so lieb teils und an mich geglaubt hast und mich supportest, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll.
Das Heftigste ist einfach, finde ich, so, keine Ahnung, so dieses mentale Ding, so du hast einen Defekt, du fährst schon irgendwie vor lange auf dem Semi-Platten, hast 2 Minuten Rückstand fast. Ey, wie viele Leute würden in der Situation so Optimismus verlieren oder halt so negativ Gedanken bekommen und dann schon so das Rennen auch irgendwie so abschreiben für sich? Naja, und also, da zurückzufahren.
Da gibt es aber schon mehrere Faktoren. Erstmal wusste sie nicht, dass es 2 Minuten sind. Zweitens,
gut, kannst du ja schon ein bisschen vorstellen, wie weit die weiterfahren, wenn du halt stehen bleiben musst. Zweimal. Ja,
aber auf jeden Fall wusste, dass sie einen guten Tag hat. Und was man bei Anbound halt nie vergessen, das ist wie Roubaix. Ne, so immer weiterfahren. Und von der letzten Feed bis ins Ziel sind es halt irgendwie immer noch 3 Stunden oder so, oder über 3 Stunden. Also du fährst halt einfach auch noch ewig. Ne? Das ist halt einfach ein normales Radrennen auch mal hinten dran.
Keine der anderen 10 hatte halt irgendwie defekt in der Zeit oder irgendein Problem. Und sie ist so die Einzige. Ja, gut, aber und dann noch so stark.
Aber deswegen gewinnt sie ja auch.
Ja, yeah. Ja.
Also ich meine, sonst sonst hätte sie ja nicht gewonnen, wenn sie nicht die Stärkste gewesen wäre mit dem Sprint. Deswegen, also ist überragend, aber ich finde es gerade gar nicht so krass, dass sie das noch, also dass sie die mentale Stärke noch hat, weil wenn du halt weißt, dass du gut bist, also sie erzählt ja dann auch im Outside-Podcast auch noch mehr dazu und es ist halt schon ja einfach gut. Und ich muss auch sagen, es passiert ja ein bisschen was in der deutschen Curve-Szene, alle wenn Professioneller haben Bock und das sieht sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich sehr, sehr gut aus für die Zukunft.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Gehen wir jetzt rüber zum, wie Andi sagen würde, richtigen Radsport?
Ja, also hört euch für alle exklusiven Gravel-Inhalte jetzt den Outside-Podcast an. Ich fahre jetzt auch nur noch Gravel, damit ich irgendwann mal als Gast eingeladen werde und da dann die dummen Fragen stellen darf.
Andi, du stehst bei mir auf der Liste ganz, ganz weit oben, aber ich warte halt, bis wir die Ausfahrt in Berlin gemacht haben und dann würde ich dich gerne mal.
Ich habe jetzt Aero-Kettenblatt bestellt.
Ich habe auch.
Da kann nichts mehr schief gehen.
Ich krieg morgen. New Bike Day.
Okay, läuft bei euch. Mir hat ein Stein die Gabel kaputt gemacht, gebrochen. Brauche auch ein New Bike Day.
Lass noch kurz Baumi zu Wort kommen, wenn wir im Offroad-Bereich sind. Ich hatte versprochen, eigentlich seine Eindrücke von rund um Köln nochmal als Voicemail zu ordern. Und die kamen dann, aber leider zu spät für die letzte Folge, deswegen haben wir das da nicht drin. So, der Mountainbike-Marathon, Weltmeisterschafts-Bronzemedaillengewinner, amtierende, durfte mal Nationalmannschaft im richtigen Straßenrennen fahren.
Jo, Basti, sorry für die verspätete Voicemail, war ein bisschen stressig letzte Zeit. Aber ich will dir trotzdem kurz erzählen, wie es war. Also, war geil, hat Spaß gemacht, aber also brutal stressig war es auf jeden Fall. Die ganzen Positionskämpfe, das war ich halt null mehr gewohnt. Und selbst so die alten Hasen haben gesagt, dass es echt extrem hektisch war. Also, ja, das ist einfach geisteskrank, Alter, da mit 100 in die Ortschaften reinzuschießen und noch um irgendwelche Positionen zu kämpfen. Da habe ich dann teilweise, glaube ich, schon auch ein bisschen Stock im Arsch gehabt, beziehungsweise halt muss dann zu viel Energie wieder aufbringen, um gerade wieder so kleine Lücken irgendwie wieder zuzufahren. Und die ganzen 1000 Watt-Sprints so zwischendrin, die war ich halt auch nicht mehr gewohnt. Und ich glaube, dass es mir dann halt so über die Dauer dann irgendwie komischen Stecker gezogen hat und ich habe so brutale Krämpfe einfach bekommen nach 4 Stunden. Und Ich musste echt teilweise, ich musste zweimal absteigen, um einfach zu dehnen, weil ich so Krämpfe bekommen habe. Es war abnormal. Vielleicht auch wegen der Position und generell einfach wegen dem ungewohnten Anforderungsprofil, so was die Performance angeht. Also das ist halt einfach was ganz anderes, Straßenrennfahren, dieses, wie ich schon gesagt habe, die 1000 Watt Sprints immer so zwischendrin und niemals so konstant, also maximal vielleicht 5 Minuten am Stück, wo man drücken muss und dann wird wieder die Füße hochgenommen oder du fährst im Windschatten oder so. Aber das ist niemals so ein konstantes, so ein konstanter Effort irgendwie. Ja, einfach eine ganz komplett andere Sportart. Aber es war auf jeden Fall mega geil und bin super dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte und habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Aber wenn ich das, also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich das seriös betreiben will und da erfolgreich sein will, dann muss ich das öfters machen und auch trainieren. Weil es einfach zu unterschiedlich ist, glaube ich. Und einfach das Gefühl wieder zu bekommen, um da möglichst effizient einfach in einem Feld sich zu bewegen und nicht nur so mit immer wieder die kleinen Abbremser. Ich glaube, die killen dich einfach über die Dauer. Aber es war geil. Ich glaube, bis dahin habe ich mich gut behauptet, aber wenn die halt dann irgendwann der Strom ausgeht, dann ist vorbei. Aber das war ganz komisch. Es waren ich habe schon lange keine Krämpfe mehr gehabt und die waren so pervers, dass ich echt nachts Santa, da bin ich dann auch mitgejuckelt. Ich glaube, da war ich dann kurz abgehängt. Da konnte ich kurz mal keine 100 Watt mehr fahren. Und dann war ich in der zweiten Gruppe, da kurz hinter dem Unfall vom Kretschi. Und dann bin ich dann mit dem Zabel und mit dem Selig in einer Gruppe gewesen. Und bin halt da konnte ich eigentlich ganz geil fahren, wo halt freie Fahrt war. Weißt du, dann wurde es schön abgewechselt und ich konnte da meine Führung fahren und so. Aber irgendwann habe ich so pervers Krämpfe bekommen, dass ich dann aus der Gruppe anhalten musste und absteigen. Und dann bin ich einfach nur so ins Ziel gerollt. Ja, war auf jeden Fall witzig.
Tja, erstmal in die Dönerbude, wie Rüdiger Selig das machen würde.
Aber jetzt mal ganz kurz, will er auf die Straße wechseln oder warum hat er gerade gesagt, dass er...
Keine Ahnung, ey, ich wollte gerade auch sagen, hey, ist gerade angekündigt, dass er auf die Straße wechseln will.
Aber ich glaube
nein.
Also klar, er fährt ja auch gar keine XC-Rennen, so wie Georg Egger. Aber ich glaube, der hätte das ein bisschen besser verkraftet, weil der müsste es ja gewohnt sein, auch mal diese Kicks zu fahren. Weil das ist ja dann schon ähnlich, ne? Also Mountainbiker sind in der Regel auch gar nicht so schlecht auf der Straße. Bis zu einer gewissen Distanz.
Ja, Marathon ist halt wirklich, ich habe dann auch gesagt, deswegen fahrt ihr immer Startattacke, dass ihr einfach die Pace bestimmen könnt.
Ja, genau. Ja, anscheinend, ne?
Ja, ist so.
Dass man als Mountainbiker in der Abfahrt Angst bekommt, auch komisch, ne?
Ja, ich glaube, das ist echt was anderes, so mit 80 Lenker an Lenker, als irgend so ein Technik, also ich glaube, Technik Trail hast du mehr das Gefühl, du hast die Kontrolle als in so einem Feld. Das glaube ich wirklich. Für uns wäre es anders. Ich hätte Angst in so einem Trail. Ich glaube, ein Mountainbiker, hundertprozentig fühlt er sich in so einem Trail sicher, aber das Gefühl hat er bestimmt, was da gerade passiert auf der Straße.
Ja.
Keine Ahnung, was die anderen 100 da machen.
Ja, ey, und so Straßenabfahrt, so das kann ich mir halt auch noch vorstellen. Ich weiß genau so als Profi, wie heftig das ist, wie abgehärtet du auch da sein musst, weil du es halt auch dauernd machen musst. Musst halt einfach so akzeptieren. Aber, ey, Offroad, auch einfach Todesangst für mich. Ja, ich fand es trotzdem irgendwie spannend, ne? Das ist einfach nochmal so diesen Eindruck aus dem, dann halt auch direkt zu Profirennen mit relativ guter Beteiligung. Es ist halt irgendwie so schon spannend, wenn du so Disziplinen crossst.
Basti, kriegst du mich in die Deutschlandtour rein? Für die Nationalmannschaft.
Fährt die Nationalmannschaft?
Keine Ahnung.
Ich habe gute Kontakte zum Bundestrainer auf jeden Fall.
Ja. Paul auch.
Also ein All-Star-Team.
Ich auch, ja.
Ja, das weiß ich auch.
Die waren zusammen in einem Verein früher.
Ja, aber also Deutschland-Tour, das würde ich tatsächlich gerne nochmal fahren. Für die Nationalmannschaft, das wäre geil.
Boah, so ein All-Star-Team wäre auch einfach geil.
Tja, ja. Aber überleg's dir gut, Paul, da musst du richtig im Saft stehen, sonst nimmst du nämlich nachher noch irgend so ein Nachwuchstalent den Startplatz weg, das wäre auch blöd.
Ja, aber das ist ja mein Ziel.
Ja, wenn sich keiner anbietet, dann sind die selber schuld.
Nein, Scherz, Scherz, Mann. Das ist immer Nachwuchsvorrang. Immer Nachwuchsvorrang.
Ja, aber ich würde auch noch mal gerne Paul Voss bei der Deutschlandtour sehen. Wenn nicht, wir können auch eine Petition starten.
Erstmal Paul Voss bei der Deutschen Meisterschaft, das ist die erste Petition. Okay. Ja,
Andis esoterisches Gefühlsthema müssen wir hier nochmal aufgreifen, weil eigentlich habe ich schon dasselbe aufgeschrieben und Andi hatte dieselbe Assoziation. Ich habe letztens ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit gefunden und euch direkt in die Gruppe geschickt. Eine original verpackte Packung Sixtus Startöl. Und meine Assoziation dazu ist halt einfach so, das ist der Geruch von Angst für mich. Jeder, der in den 90ern oder Anfang der 2000er Fahrradrennen gefahren ist, weiß genau, du kommst auf so in so einen Ort rein und da ist dann so an der Straße und Parkplatz und so weiter, so eine Stunde vor Start oder halbe Stunde vor Start ist einfach der Geruch, der hier um alle weht, ist Sixtus Startöl. Alle reiben sich mit diesem leicht orangen, naja, nee, es ist gar nicht so, das war das Bornzeug, ne? Mhm. Aber mit diesem Öl ihre rasierten Haxen ein, damals noch mit relativ kurzen Socken, nur so ein bisschen über den Knöchel. Und ja, also, was soll ich sagen? Ich war nie gut in Radrennen fahren, ich war immer das Auffüllmaterial im Feld und war froh, wenn ich es überlebt hatte am Schluss. Und ich wusste immer, wenn ich diesen Geruch hatte, jetzt tut's gleich richtig weh.
Das ist aber, ne, deswegen bin ich drauf gekommen, das ist bis heute meine erste Assoziation, wenn ich an Radfahren denke. Also noch nicht mehr an Radrennen, sondern für mich war Radfahren eigentlich immer Radrennen. So, ich war jetzt nie der einfach nur gerne Rad gefahren ist. Für mich war halt immer das Rennen so das Highlight auf jeden Fall. Das ist immer noch das, was ich im Kopf drin habe. Also wenn ich das jetzt auch riechen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch direkt wieder Bock. So, aber ja, deswegen.
Scheiße, dann halte ich dir das kurz unter die Nase, wenn wir diesen Gravel-Ride in Berlin machen mit Paul. Ja,
ich schmier mich damit ein.
Geheim.
Wenn da noch was übrig ist, wenn du mir das jetzt echt gibst, dann werde ich jetzt als Parfümöl mache ich immer so zwei, hier rechts und links an den Hals, so zwei aber Tropfen Sixtus.
reiben sich Leute noch mit Öl ein vorm Rennen?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, glaube nicht.
Das ist, glaube ich, nicht mehr so ein Ding, ne? Also ja, ich habe es auch
früher
schon.
Früher alle, ne? Früher war jetzt Sixtus auch so ein Statussymbol.
Ja, aber auch.
Das Zeichen für Reichtum. Also für uns Ostdeutsche.
Ich lese das mal vor hier. Die wärmende Einreibung vor dem Sport. Die Aufwärmmassage mit dem Startöl und die notwendigen Stretchübungen vor dem Sport schützen den Leistungs- und Freizeitsportler vor Muskelbeschwerden. Die hochwertige und wirksame Kräuterauszüge und ätherischen Öle aus Latschenkiefer, Rosmarin und Pfefferminz sowie Kampfer verstärken Lockerungs- und Aufwärmeffekt und fördern die Durchblutung der Haut.
Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber irgendwann hat man davon, glaube ich, Abstand genommen, weil man gesagt hat, das durchblutet dann nicht da, wo es sein soll, sondern es zieht so das Blut mehr so in Richtung Haut, quasi Achtung, aus den Muskeln raus.
Nicht auf Augen und Schleimhörte aufbringen.
Ja, schmeckt auch nicht. Ja, aber habt ihr noch so andere Assoziationen, also oder so Sinneswahrnehmung, so Gefühlte, nee, wenn ihr ans Fahrradfahren denkt?
Nee, gar nicht, Mann. Es ist nee? Für mich. Nee.
Also bei mir gibt es ja so zwei Leben im Radsport. Ne? Einmal so, als ich das noch richtig aktiv gemacht habe und so heute. Und das hat gar nichts mehr miteinander zu tun, auf jeden Fall. Aber trotzdem sind diese Assoziationen, wenn ich dran denke, immer noch die gleichen. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall so dieser Geruch von Sixtus. Ja, das kriege ich nicht raus. Weiß ich auch nicht, ob das nochmal 20 Jahre dauert, bis das weg ist oder so. Aber ihr habt das gar nicht, oder was?
Nee.
Ich, keine Ahnung, es ist halt so, ich fahre halt echt viel Fahrrad, ne? Und auch schon immer so. Es ist einfach. Es ist
keine Zeit mehr drüber nachzudenken.
Ja, es ist so völlig normal. Also, das ist ja für mich, leider Gottes, muss ich ja sagen, das ist mein normalster Zustand auf dem Fahrrad. Da fühle ich mich so richtig wohl, normal. So. Deswegen mache ich das ja so viel. Das ist einfach auch so, leider Gottes, heutzutage so diese aerodynamische Position auf dem Fahrrad, wo ich ja da immer so reinfalle schon. Das ist so für mich, die, so diese Embryonalstellung ist schon so für mich, das so soll es sein.
Das ist krank ist das.
Das ist deine Freiheit.
Ja.
Nee, kann ich.
Gibt es eigentlich noch irgendwelche so ernsthaften Radsportthemen? Wollen wir über Dauphiné reden oder?
Die läuft ja jetzt gerade noch, wenn die Folge rauskommt, ist sie fast durch.
Fast durch? Geht die nicht bis Sonntag?
Ja gut, von Donnerstag. Dann ist sie auf jeden Fall schon über die Hälfte rum. Jetzt sind gerade 3 Etappen vorbei. Ist ja so ein bisschen die Generalprobe vor der Tour de France. World Tour Rundfahrt in Frankreich. Erste Etappe, Mats Pedersen wieder zugeschlagen nach Rennpause. Ja, der hat auch richtig Bock auf die Tour auf jeden Fall. Hat sich jetzt in den folgenden Etappen auch so ein bisschen einen eingeschenkt als Helfer für seine Teamkollegen. Auch ja, macht Spaß auf jeden Fall, ihn da wieder endlich mal wieder im Rennbetrieb zu sehen. So aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt. Also ich würde sagen, schon besser besetzt als die Tour de Suisse, die jetzt erst am Wochenende losgeht. Ja, also Roglic am Start, Evenepoel am Start. Ja, auch Ineos mit einer guten Mannschaft. Das wird auf jeden Fall noch spannend, was die Gesamtwertung angeht. Und dann kann man vielleicht schon mal so ein bisschen mehr einschätzen, wer Pogacar vielleicht noch mal das Wasser reichen kann bei der Tour oder auch nicht. Also aktuell sieht es ja schon danach aus, dass die Tour auch im GC wieder so langweilig wird wie der Giro. Aber es ist halt immer noch die Tour, da kann viel passieren. Ne? Und man weiß ja immer noch nicht, was mit Jonas Vingegaard ist. Ich erwarte den bei der Tour am Start. Und der wird dann auch nicht schlecht drauf sein. Also jetzt nur zum Teilnehmen fährt er, glaube ich, nicht mit.
Glaube ich auch nicht. Ich habe leider Wagi noch nicht gefragt. Ich wollte dem eigentlich heute Morgen schreiben, habe es aber vergessen.
Ja, man munkelt das. Also, dass der am Start stehen wird. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, wenn er jetzt natürlich jetzt nochmal irgendwie krank wird.
Aber denkst du, der fährt auch gar kein Vorbereitungsrennen jetzt?
Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt muss. Ja, also so heutzutage mit Höhentrainingslagern und dem spezifischen Training kann man sich da, glaube ich, oder bereitet man sich vielleicht sogar besser über Training auf einen Wettkampf vor, als jetzt unbedingt nochmal Rennen zu fahren. Ich glaube, viele fahren im Laufe des Jahres halt Rennen, weil sie dafür bezahlt werden. Aber ich glaube so, um sich auf ein Event speziell vorzubereiten, funktioniert das auch sehr gut nur über Training. Da ist man halt abgekommen von diesem traditionellen Ding, dass du halt im Training deine Grundlagen schaffst und dann über Wettkämpfe in Form kommst. Das gibt's ja jetzt schon seit mehreren Jahren eigentlich nicht mehr, sondern jedes Rennen ist eigentlich ein purer Wettkampf. Es gibt keine Trainingsrennen mehr in dem Sinne. Und man hat das ja jetzt auch in jüngster Vergangenheit oft gesehen. Also schau dir alleine mal, auch wenn es ein anderer Fahrertyp ist, Mathieu van der Poel an, der, ich weiß nicht, im Frühjahr, glaube ich, nur eine Handvoll Rennen gefahren ist und das nur nur über Training sich darauf vorbereitet hat. Und ich glaube dann gerade so ein Fahrer wie Vingegaard, so ein GC-Fahrer, ja, der kann im Training unheimlich viel machen, um für so ein Rennen in Topform zu kommen. Vielleicht jetzt nicht ganz Topform, also ein paar Prozente werden ihm schon fehlen. Aufgrund der Tatsache, dass er einfach nach dem Sturz ein paar Tage Zwangspause hatte oder ein paar Wochen, so genau weiß man es ja gar nicht. Aber ich denke mal, der kann das sehr gut kompensieren. Also manchmal ist auch so eine Zwangspause gar nicht so schlecht. Also
mal kurz reingegrätscht hier. Was denkst du denn? Jetzt haben wir gerade so die Voicemail von Baum gehört. So diese hektischen Phasen und diese Belastung, dieses kurze On-Off mit den harten Antritten und so weiter, ist ja schon in der Tour, auch gerade in der ersten Woche öfters mal so. Brauchst du das nicht vorher mal, irgendwie die Muskulatur dran zu gewöhnen? Weil das kannst
jetzt
du
mal
doch
sagen,
gar nicht simulieren,
ich
oder?
Ich würde jetzt mal sagen, Lukas Baum hat sehr viele Antritte auch gefahren, weil er es nicht so gewohnt mehr ist, im Feld zu fahren.
Ja, okay. Ja.
Das fällt dann, glaube ich, beim Fahrer wie Vingegaard weg, der da so ein bisschen auch natürlich durch sein Team eskortiert wird durch diese Etappen. Ja, und auch da wird dann vielleicht anders trainiert. Ja, also ein Mountainbike-Marathon-Fahrer wird auf jeden Fall ein anderes Trainingsprogramm haben als ein Jonas Vingegaard. Und der ist das halt auch gewohnt. Also der hat jetzt die letzten 10 Jahre nichts anderes gemacht. Lukas Baum hat die letzten 10 Jahre kaum Straßenrennen bestritten. Der ist einfach, also einfach auch gewohnt, diese Belastung. Und ja, das glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Problem wird. Also der wird auch, ne, auch wenn die Tour jetzt schwer startet, ja, so ein bisschen.
Ist so, ne? Ich habe mir jetzt erstmal die Strecke angeguckt.
Ja.
Am Anfang heftig, in der Mitte dann irgendwie alles flach gefühlt.
Ja, ein paar Überführungsetappen in der Mitte und dann hinten raus nochmal richtig Hammer. Ja. Ja, ist halt Ziel in Nizza dieses Jahr. Dadurch halt der Fokus auch nochmal auf den letzten Etappen. Klar, Nizza sind ein paar Berge in der Umgebung. Bietet sich dann halt an, ne? Nur 2 Etappen in den Pyrenäen zwischendurch. Dafür halt schon mal direkt am Anfang auch die Etappe über den Galibier. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Jetzt gucken wir mal, wie Dauphiné und dann, wie gesagt, ab dem Wochenende Tour de Suisse noch ausgehen. Mhm. Oder ein paar andere, ja, jetzt nicht Favoriten für den Toursieg, ne? Also so ein paar Helfer von Pogacar, die jetzt vielleicht auch mit dem Podium dazu noch liebäugeln. Die sind ja bei der Tour de Suisse mit dabei. Und ja, so langsam wird es auf jeden Fall spannend. Tourfieber geht so langsam los.
Naja. Deutsche Meisterschaft nochmal vorher.
Genau.
Fiebern wir auch nochmal.
In Bad Dürrheim, muss ich nochmal verbessern. Ist mir eigentlich, also als ich die Aufnahme gestoppt habe letzte Woche, dachte ich mir so, hä, Bad Dürrheim ist doch irgendwie ganz woanders. Aber kleine Anekdote dazu, in Bad Dürrheim hat ja jetzt auch das Jan-Ulrich-Museum eröffnet, ist das richtig?
Ja. Ja.
Und Günther Netzer, ehemaliger Fußballexperte und Fußballprofi, hat sich das auch angeguckt und hat sich aber dann in Bad Dürrheim Hotel gebucht. Also der hat es auch irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht.
Ja, der konnte doch Rick Sauser 100 pro aushelfen.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch, ne, nochmal die Info.
Der hat ja mit Rick oft auf der Couch gepennt.
Ja, genau.
Ich habe direkt auch von Rick eine Nachricht bekommen. Hier, wir sind nicht in Bad Dürrheim, sondern in Bad Dürrheim. Also ne, hier nochmal der Hinweis auch. 22., 23. und sogar am 21. Juni. Ich glaube, da sind die Zeitfahren. Ich weiß nicht genau. Irgendwo Ende Juni. Deutsche Meisterschaft in Bad Dürrheim lohnt sich. Auch wenn Fossi vielleicht nicht am Start ist. Aber es reicht, wenn er da mitfährt.
Auf jeden Fall.
Ich will da unbedingt am Start sein. Also das.
Ja, ist gar nicht mehr so lang. Worauf warten wir noch?
Ich denke, ich bin auch da. Andi, kommst du?
Ich schaue, dass ich es am Sonntag schaffe, ja.
Alright. Dann machen wir die Türen auf in Österreich. So, Servus. Knappe 10 Folgen später, wie angekündigt, hat sie die Einleitung, glaube ich, auch die Einladung in der Folge schon gehört. Begrüße ich Katrin Schweinberger. Wir sind wieder ich habe nachgefragt, Jenbach gefahren. Und wir können heute direkt mal zur Feier des Sieges am Wochenende eine Folge einfach aufnehmen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank. Christina hat gesagt, es war nicht so schlimm. Also freut es mich voll, dass ich auch kommen darf zu euch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gerade 2 Tage her zum Zeitpunkt der Aufnahme hier.
Normalerweise ist man ja erst bei uns zu Gast und gewinnt dann, aber jetzt halt jetzt mal andersrum.
Ja, muss man zuerst was vorlegen, dass man dann kommen darf.
Stimmt. Gute Bewerbung abgeliefert am Wochenende. Ich dachte ja so, hier jetzt, das ist dein erster Profisieg, aber ich habe gerade deinen größten Erfolg rausgegoogelt hier. Tour of Uppsala 2018, erster Platz auf der Etappe und 2. mit Demi Vollering.
Ja, also man muss schon dazu sagen, es war so von den Anfängen von Demi. Er ist in einem niederländischen Clubteam gefahren. Und aber trotzdem, ich bin schon in einem UCI Continental Team gefahren. Mhm. Da war ich auch noch 23, glaube ich. Und ja, es war ein bisschen eine kleinere Rundfahrt in Schweden. Aber ja, das war mein 2.2. erstes. Ja, es war mein erster Sieg. Und dann halt zweimal Meisterin, österreichische Meisterin. Und seitdem eigentlich nichts mehr gewonnen. Also ist schon ziemlich lang her.
Ja, um das mein Verhältnis zu setzen, Tour of Uppsala gab 8 UCI-Punkte und am Wochenende Torstor de Westhoek gab 125 UCI-Punkte und so kann man das auch ungefähr einschätzen, ja. Also, was Verteilung der Qualität des Rennens angeht.
Das stimmt, also wir sind das Rennen auch letztes Jahr gefahren und da war es auch von den Teams her nicht ganz so gut besetzt, also DSM war auch da, aber es war jetzt dieses Jahr schon nochmal einige gute Teams mehr am Start. Und deshalb ja, ist es umso cooler, muss ich sagen. Und ja, ich hätte es eigentlich echt nicht erwartet jetzt am Sonntag, weil die Wochen davor war es schon so, also irgendwie die Form hat schon gepasst. Ich bin auch aus der Höhe gekommen und wir haben eigentlich selber ziemlich viel Druck gemacht für die Rennen, weil ja, wenn man sich gut fühlt, dann erwartet man irgendwie auch viel von sich selber. Und zum Beispiel Antwerp Bot Epic, ja, das war so ein Rennen, wo ich unbedingt gut sein wollte und das war schon, ich habe voll drauf hingefiebert und echt geschaut, dass ich alles super mache und ich weiß nicht, es kennst du sicher, wenn man das einfach alles perfekt machen will, dann haut es einfach nicht hin und ja, und das Team, ja, irgendwie sind alle für mich gefahren auch in Antwerpen und dann will man halt nochmal mehr abliefern, aber es hat dann einfach nicht hingehauen und jetzt am Wochenende bin ich viel relaxter irgendwie ins Rennen reingegangen und habe am Anfang so gedacht, oh, heute sind meine Beine gar nicht gut. Schon wieder die Form jetzt vorbei, die gute Form. Und dann habe ich noch im Radio gehört, ja, 14 Mann Spitzengruppe, das Feld ist komplett zerrissen. Und ich dachte, okay, dann sind es vielleicht doch nicht die Beine, sondern einfach gleich hautes Rennen. Also ja, und dann ist es echt super gelaufen.
Ja, Glückwunsch.
Dankeschön.
Und jetzt Paul fragt die Frage. Ich habe es mich auch schon gefragt gerade.
Genau, weil du hast gerade beschrieben, wo du wohnst. Und das, die Beschreibung hat sich auch gehabt wie die von deiner Schwester. Wohnt ihr zusammen oder?
Also wir haben ein großes Haus, also unsere Familie, ja, wir haben ein dreistöckiges Haus und also meine Schwester und ich haben zusammen eine Wohnung und ja, aber also ich wohne so halb in der Schweiz bei meinem Freund, also den komme ich oft besuchen, weil der arbeitet in der Schweiz, in Bern, als Neurochirurg und jetzt bin ich eigentlich oft auch dort und zu Hause und bei Rennen und in Trainingslager, also im Moment fühlt sich nicht so wirklich an, dass ich irgendwo so richtig wohne, aber ja, das passt schon. Also mir, also ist jetzt nicht so, dass das ein unangenehmes Gefühl ist, dass man jetzt nie richtig zu Hause ankommt. Also der Koffer wird eigentlich nie ausgepackt, aber es geht eh vielen so, was viele Rennen und Trainingslager haben. Und ja, aber sonst eigentlich, also früher haben wir viel mehr zusammen gemacht, aber so. Ja, also wir sind ja nicht zusammen ins Trainingslager jetzt gefahren, Küter, weil ich war davor und die Christina ist jetzt. Und sonst hätten wir das halt zusammen gemacht. Und es ist ein bisschen schade dieses Jahr, weil letztes Jahr waren wir zusammen und das macht halt schon am meisten Spaß, wenn wir zusammen trainieren. Machen wir schon gerne.
Ja, aber ich habe auch die Folge nochmal gehört und da wurde auch schon der Wunsch geäußert, dann doch vielleicht irgendwann nochmal in einem Team zu fahren.
Das wäre nochmal ein Ziel, so ein bisschen zum Abschluss dann nochmal zusammen eine Saison zu bestreiten, weil das war eben am Anfang, sind wir ja, viele Jahre zusammengefahren und das hat schon am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es macht jetzt auch Spaß. Also es hat schon auch jeder so seinen Platz irgendwie gefunden und für Christina war es auch voll viel wert, irgendwie sich selbst zu behaupten. Ja, hat mir gesehen, dass, also nicht nur das, also sie war davor auch schon immer stark, ich habe es im Training schon gesehen, hat oft das nötige Glück auch gefehlt, würde ich sagen, im Rennen. Aber so von der Leistung her war sie immer schon stark und das hat sie jetzt halt die letzten zwei Saisonen jetzt auch in die Rennen zeigen können.
Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du sie quasi vermisst. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, zusammen aufgewachsen ist, ihr wohnt ja dann so halb zusammen, ob man da eh so eine enge Verbindung hat, dass man dann quasi anfängt, seine eigene Schwester zu vermissen, wenn sie halt in gewissen Situationen nicht da ist oder ja, auch im Rennen dann halt in dem Fall, ja.
Schon, also schon sehr, weil es ist echt witzig, wir sind in viele Dinge sehr, sehr ähnlich, aber dann auch wieder komplett unterschiedlich und ergänzen uns dann eigentlich wieder ganz gut und es ist einfach gut, weil sie weiß genau, wie das läuft mit Rennen fahren, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn es gut läuft und dann können wir echt zusammen einmal einfach den Radsport einfach komplett auf die Seite stellen und andere Themen haben und das, glaube ich, braucht sie auch manchmal und ich brauche es auch manchmal und ja, so ist es schon. Also da vermisst man sich manchmal schon, wenn man viel unterwegs ist und nicht im gleichen Team ist. Aber ja, bei den Rennen sieht man sich oft, dann passt das auch wieder ganz gut.
Welche Themen sind das, wenn es nicht um Radsport geht? Was hast, oder sagen wir es mal so, was hast du neben dem Radsport, was du noch so am liebsten machst?
Boah, voll viel. Also die Christina und ich haben ja in der Corona-Zeit haben wir ja einen Paraglide-Schein gemacht zum Gleitschirmfliegen. Und nice. Das ist schon so ein Hobby, aber auch so an Ruhetagen, sage ich jetzt mal, die Lieblingsbeschäftigung, weil das Gefühl ist echt unbeschreiblich. Also
ganz kurz, ihr habt in der Corona-Zeit, wie hieß das, Gleitschirmfliegen,
ja, also mit einem Paragleitschirm.
Was man halt so macht in Tirol, Paul.
Ja, aber, also ich hab Angelschein gemacht in Corona.
Und da geht ihr casually einfach mal so am Ruhetag einfach euch von der Klippe stürzen.
Ja, genau. Also es ist nicht Fallschirmspringen, das kann man manchmal ein bisschen verwechseln. Mhm. Es ist mit einem Gleitschirm, du startest am Berg und du gleitest eigentlich und machst einen Höhenflug. Ja. Das heißt, du verlierst schon konstant an Höhe, aber langsam. Also so ein Flug dauert um die 20 Minuten. Und ja, das machen wir so am Ruhetag manchmal, wenn wir Lust haben. Und ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben das zu unserem 18. Geburtstag, haben wir einen Tandemflug bekommen. Also wir sind mit jemandem mitgeflogen im Tandem, der was eben den Schirm steuert. Und es hat uns einfach so gefallen. Und ich sage mal, Tirol ist schon ein bisschen ein Hotspot dafür, zum Gleitschirmfliegen. Und da haben wir gesagt, ja, okay, wenn es sich irgendwann einmal ausgeht, dann machen wir den Schein. Also man braucht da schon eine Prüfung und die Kompetenzen dafür. Und ja, in Corona hat es dann eben keine Rennen gegeben und wir haben halt trainiert und nebenbei ist sich das eigentlich sehr gut ausgegangen, dann den Schein zu machen.
Könnte man das mit dem Fahrrad verbinden? Also könntest du dann mit dem Fahrrad und dem Gleitschirm auf den Berg rauffahren und dann das Rad so irgendwie dran hängen und dann runterfliegen?
Also ich glaube, es wäre theoretisch sogar möglich, aber ich glaube, die Landung funktioniert nicht sehr gut. Was schon voll gut funktioniert, ist mit den Turnski, also mit den Ski, man geht rauf und fliegt dann mit den Ski runter und kann dann mit den Ski auch landen. Das haben wir auch schon gemacht. Das funktioniert voll gut. Ja. Aber mit dem Rad würde ich es jetzt nicht ausprobieren, eigentlich, muss ich sagen, weil es auch nicht so bequem ist, das dann während dem Flug irgendwie zu halten oder so.
Ja, braucht man so eine Halterung vielleicht. Ja. Ich sehe so eine neue Sportart. Eine neue Sportart damit.
Ja. Ja. Also ich kenne es auch nur aus, wenn man irgendwie im Sommer mal wandern ist, sieht man relativ viele von den Leuten, die dann da quasi runtergleiten. Für mich sieht es aus, als wenn sie sich einfach runterwerfen. Aber ich weiß, man fliegt
sonst. Es gibt ja noch diese Wingsuit-Geschichte.
Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, aber das ist komplett, also das verstehe ich wirklich gar nicht. Ne? Dass man mal kurz denkt, dass man denkt, man wäre ein Vogel, ey. Also, das war einfach so. Egal. Ja,
auf jeden Fall mit das Lustigste, was ich hier bis jetzt gehört habe als Side-Hobby. Die meisten Radprofis sind ja mit, Kaffeemaschine.
Ja, das schon auch die Standarddinge, aber es ist echt total entspannend und man verbindet es halt dann auch mit einem Kaffee am Berg oben und also wir gehen dann nicht zu Fuß hoch, wir machen nicht Hike and Fly, sondern wir fahren mit der Gondel hoch und also am Ruhetag im Herbst dann, wenn wir Off-Season haben, dann verbindet man schon oft mit so einem Hike and Fly Trip. Ja.
Gibt dir das auch so ein bisschen irgendwie, ich meine, es ist ja nicht so richtig schnell, aber ein bisschen Adrenalin ist ja bestimmt dabei.
Also das Fliegen selber gar nicht. Das ist richtig entspannend und du kannst es richtig genießen. Aber vorm Starten und vorm Landen haben wir immer mega Angst, weil du musst dann schon schauen, dass du halt richtig eingehängt bist in deinem Gurt und dass das alles passt und die Leinen. Und es ist schon, ich würde sagen, schon zu einem gewissen Grad gefährlich, weil wenn sich der Schirm irgendwie verheddert oder der Schirm nicht schön aufgeht in die Höhe beim Starten und kannst so einen Knick drin haben und dann, ja, also möchte jetzt gar nicht sagen, was alles passieren kann. Und auch beim Landen muss man ein bisschen aufpassen mit Hochspannungsleitungen und Bäume und so weiter. Also da hat man schon immer sehr Angst dann und dann frage ich mich auch manchmal, warum mache ich das? Aber der Flug selber ist tiefenentspannt.
So ein bisschen wie eine Sprintanfahrt.
Genau, kann man so vergleichen. Also irgendwie ist ja dann doch wieder ein bisschen Training, mental zumindest vielleicht.
Gut, mal kurz wieder zurück zum Radsport. Ich dachte, wir haben, glaube ich, noch niemanden aus Ceratizid außer Lisa Brennauer hier im Podcast gehabt, oder?
Kann sein.
Kann sich jemand anderes erinnern?
Ich glaube, die Linden waren noch nicht bei euch, gell, Deutenberg?
Nee, die hebe ich die ganze Zeit noch so ein bisschen auf.
Okay.
So. Die ist ja hier vor der Haustür eigentlich und ich sehe sie auch manchmal.
Grüße gehen raus.
Ja. Aber ich dachte mir so, Lisa Brenner, das ist doch schon eine ganze Weile her bei uns und dann gibt es ja tatsächlich so das Zertizid-Team nach Lisa Brennauer. So, yeah. Du hast eine Saison, glaube ich, noch mit ihr gemacht.
Ja,
ne?
genau. Ja, ich habe sie gerade vor 2 Tagen habe ich sie gesehen, die Lisa. Bin vor dem Rennen kurz bei ihr vorbei, weil ich eben noch heute habe müssen zum Servicekurs und Lisa wohnt ja nicht weit entfernt davon. Und habe sie kurz mal besucht und ja, es war echt cool, mit ihr eine Saison zu fahren. Sie ist echt eine coole Sportlerin, aber richtig, also auch abseits vom Sport, ein richtig toller Mensch und habe schon noch oft mit ihr Kontakt und ja, freut mich jedes Mal, wenn ich sie sehe.
Meine Frage wäre jetzt so ein bisschen so, das Team, sie war ja auch sehr erfolgreich und das Team war bestimmt auch so ein bisschen um sie gebaut und als sie dann weg war, ist er jetzt so ein bisschen ein Wechsel einfach gewesen. So, wie hast du das wahrgenommen? Wie ist das Team jetzt aufgebaut? Wer sind so die neuen Leistungsträger?
Also ich würde jetzt sagen, das Team hat jetzt nicht mehr die Spitzenfahrerin. Wir sind alle ein bisschen so auf dem gleichen Niveau, mehr oder weniger. Es gewinnen jetzt diese Saison haben echt schon viele unterschiedliche Leute Rennen gewonnen im Team und irgendwie ist auch cool, weil so kriegt jeder seine Chance. Wir haben jetzt zwar niemanden, der was im Moment in der World Tour ganz vorne mitfährt, aber ja, so bei den 1.1-Rennen, bei den Pro-Rennen ist schon, dass eigentlich jeder mal so seine Chance kriegt und ja, ist auch irgendwie cool, aber ja, den Top-Fahrer wie die Lisa oder auch die Kirsten Wild, wo auch im Team, die haben wir ja im Moment nicht, ja.
Aber das ist ja nicht zwingendermaßen schlecht, ne? Es ist ja gut, wenn ihr dadurch halt auch mehrere Karten spielen könnt. Wenn man jetzt auch mal schaut auf die letzten Jahre, dann ist es ja jetzt schon immer stetig nach oben gegangen, ne? Also auch die Entwicklung innerhalb vom Team, muss man sagen.
Mhm. Ja. Ja, also immer die Ergebnisse und die Erfolge, was Lisa halt einbracht hat, die haben wir jetzt die letzten 2 Jahre nicht gehabt. Also Lisa war schon immer Aushängeschild. Ja, aber sonst also sind wir schon auch zufrieden im Team. Also wir haben schon auch einige gute Erfolge gehabt. Vor allem auch letztes Jahr mit der Citrine Cowboy, die was ja das Nachwuchstrikot bei der Tour de France geholt hat. Das war schon auch richtig cool.
Hat sich das Team ist von 2023 auf 2024 World Tour Team auch geworden?
Ja, genau. Ja.
Hat sich da noch mal was verändert in der Struktur?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ist ziemlich ähnlich geblieben. Es war davor schon eigentlich relativ ein professionelles Umfeld, würde ich sagen. Also sie haben schon immer geschaut, da immer mitzugehen mit der schnellen Entwicklung, was ja der Frauenradsport gemacht hat. Und da waren es eigentlich immer, haben sie immer geschaut, das Team, dass wir da dabei sein und dranbleiben. Und so war jetzt der Sprung von letztem Jahr auf dieses Jahr gar nicht einmal so groß. Also wir haben schon vom Umfeld her eigentlich schon alles gehabt im Staff und Material eigentlich auch ziemlich gleich blieb alles. Von dem her ist es eigentlich ganz fein gewesen, dass es nicht eine große Umstellung war.
Hast du eigentlich, als du quasi Radfahrerin geworden bist, also so Heranwachsende, hast du da irgendwelche Vorbilder gehabt? Also auch vielleicht weibliche Radsportvorbilder?
Ja, also wie Christina die in den Radsport ein bisschen reinkommen sein, war einfach für uns immer schon Marianne Voss präsent. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, das war einfach die Fahrerin, wo sie da von Anfang an eigentlich immer, wo man da eigentlich aufgeschaut hat, weil sie halt von Anfang an einfach extrem cool Rad gefahren ist und immer stark war. Und ja, auch wie Pauline Ferro-Privono auf der Straße war, weiß ich auch noch, da war ich noch Juniorin, da ist sie, glaube ich, in Florenz, glaube ich, wo die WM war, dann ist sie Weltmeisterin geworden. Das waren so, wie wir angefangen haben, waren so das, ein bisschen so die Namen, was man halt immer schon ein bisschen aufgeschaut hat.
Wie ist es dann gegen Marianne jetzt immer noch zu fahren? Also sieht doch nicht so aus, wenn sie jetzt in den nächsten Jahren aufhören würde.
Nein, glaube ich auch nicht.
Momentan das Gefühl.
Ja, aber die Marianne ist echt voll cool. Also, aber wenn man sie jetzt trifft, so zum Beispiel im Winter in Kalpe Trainingslager, war sie auch, also danach mit Team, aber anfangs alleine. Und dann eine Teamkollegin von mir, die Martha, ist mit ihr mal 2 Jahre im Team gefahren und dann hat sie gefragt, Marianne, ob sie mal mit uns eine Runde mitfahren kann. sind wir mit ihr gefahren und sie ist echt voll cool drauf und ja, ein paar haben dann Intervalle gemacht und so und dann hat sie auch angefeuert und das, glaube ich, kann man jetzt auch nicht von jedem so erfolgreichen Athleten erwarten oder meinen, dass die dann mit Leuten, die was jetzt nicht so erfolgreich sein, dass die dann hopp, hopp, hopp schreien und also das ist richtig cool. Also ich mag sie voll gern. Und stark auch wieder, also wie man jetzt in der Saison wieder sieht, jetzt nach ihrer Verletzung oder Operation, wieder so zurückzukommen, das ist einfach schon, das zeigt schon, wie stark sie einfach ist, die letzten Jahre auch immer gewesen ist.
Ja, wie nimmst du dich eigentlich selber so als Rennfahrerin wahr, so in welche Richtung gehst du da? Ich meine, klar, du hast jetzt einen Sprint gewonnen, aber aus einer Zweiergruppe. Das heißt, ihr müsst ja vorher weggefahren sein. Also was ist so deine Stärke? Vor allem, wie siehst du das so selber die letzten Jahre, so die Entwicklung, wo es vielleicht hingeht?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Im Moment muss ich sagen, ich struggle selber ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin Sprinterin, aber ich habe dann einige Stimmen gehört in meinem Umfeld, also nicht im nahen Umfeld, aber habe ich dann auch schon oft gehört, das heißt nicht, ja, du bist Sprinterin, fokussiere dich auf deine Stärken und dann heißt es wieder, du bist keine Sprinterin, du bist nicht so schnell, geh besser in Attacken vor, besser aktivere Rennen, mach das, ja, ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wie man jetzt gesehen hat am Wochenende, ich habe das jetzt davor auch schon bei Rennen probiert, eben mehr aktiv zu sein, aggressiver Rennen zu fahren und ich glaube, dass das eigentlich so auch für die Zukunft ein bisschen mein Ziel sein sollte und auch ein bisschen stärker noch zu werden bei den Hügeln halt, dass ich bei auch ein bisschen längere Hügel besser noch drüber komme. Also so ein bisschen als Vorbild halt auch meine Schwester zu nehmen, die was das auch ganz gut macht jetzt auch schon und ja, dass ich eher ein bisschen in die Richtung gehe und nicht mehr nur auf den Sprint warte, weil Lorena zu schlagen ist halt, sieht man ja, ist eigentlich im Moment nicht möglich, schafft keiner.
Ja, aber lässt du dich dann doll beeinflussen von dem, was andere sagen, die jetzt auch nicht unbedingt im näheren Umfeld sind? Also
eigentlich.
Also ich bin jetzt zum Beispiel auch anfällig, ne? Also ich versuche es wegzuschieben und mir auch nicht einreden zu lassen, aber ja, so ganz frei davon bin ich auch nicht. Ja,
ja, es ist schwierig, weil das nahe Umfeld sagt einem schon, ja, vertrau auf deine Stärke und du weißt eh, was du kannst und wo du gut bist, aber wenn du es dann immer wieder hörst und du fängst dann schon Zweifel an und auch in. Weiß nicht, die letzten Jahre oder vor allem ab letzten Jahr, es waren schon ein paar gute Ergebnisse jetzt dabei, manchmal zweite, manchmal dritte. Aber man fängt dann schon auch Zweifeln an einem selber, ja, was soll ich jetzt machen? Also, so komme ich auch nicht weiter, muss ich was ändern oder soll ich jetzt einfach dranbleiben? Und ja, wenn man mal da so ein bisschen reinkommt in den Strudel, ist es ganz schwierig, muss ich echt sagen. Und das war echt eine Zeit lang auch nicht so einfach. Aber wenn man dann wieder so ein bisschen wieder rauskommt und ja, einfach wieder auf sich selber fokussiert, dann geht es eigentlich echt am besten. Also man muss sich das echt immer wieder vor Augen halten, dass das eigentlich das Wichtigste ist.
Ja, ist krass, in so einem Umfeld auch, das, wir haben das ja auch öfter, das Thema im Radsport mit so vielen Leuten halt auch, allein schon in einem Team, so viele Teamkolleginnen, so viele Pfleger, sportliche Leiter und so weiter und es sind schon viele Einflüsse auch und es ist, glaube ich, super schwierig, da auch seinen eigenen Kopf zu bewahren. Ja.
Also von dem her, also ich muss jetzt sagen, im Team bekomme ich da überhaupt keinen Stress, aber auch von anderen Leuten muss ich sagen, hat es dann geheißen, ja, du musst abnehmen, du musst besser über die Berge kommen, du musst das machen und wenn man da mal so rangeht, dann mit Zwang auch, okay, das muss ich jetzt machen und ja, dann funktioniert es einfach nicht und ja, wenn man das ein bisschen weglässt und auch jetzt das Rennen am Wochenende, ich bin so ohne Druck jetzt reingegangen, weil ich mir dachte, ja, ist jetzt auch egal, ich kann mir jetzt nicht so wie in Antwerp-Bot Epic da jetzt sagen, es muss funktionieren, hat mir gesehen, geht auch nicht, also war das ganz, ganz lustig eigentlich, dass am Wochenende dann manchmal, ja, geht es einfach ohne Druck besser.
Ja, ist ja auch im Frauenradsport auch, also kann ich mir vorstellen, schwer, weil das sich so schnell gerade entwickelt, also von Jahr zu Jahr, irgendwie so Frauen sich auch immer weiter spezialisieren in irgendeine Richtung, was ja vorher gar nicht so der Fall war. Ne? Da war's, wenn du gut warst, konntest du alles so ein bisschen, du warst Sprinterin, Berg ging ja auch immer noch so ein Ticken, also man konnte halt viel mehr abdecken. Mittlerweile ist es wirklich so eher so ein bisschen eine Richtung, gibt klar immer noch diese Allrounderin, so wie Wollering, aber die gewinnt jetzt auch nicht mehr. Also früher hätte die halt auch viel mehr Sprints auch gewonnen, vor zwei Jahren. Hm. Das geht jetzt aber auch nicht mehr und das finde ich schon krass. So.
Ja.
Aber,
auch die Art und Weise, wie die Rennen gefahren werden, die verändert sich halt auch fast schon jährlich aktuell und dann da noch so herauszufinden, was für eine Typ Fahrerin man eigentlich ist, stelle ich mir auch schwer vor. Vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeiten hat. Also du bist ja jetzt nicht nur auf den Sprint zu reduzieren, sondern du kannst halt bei diesen Eintagesrennen eben auch super aggressiv das Rennen gestalten. Ja, aber denke ich mal, ist ja so ein Rennverlauf, wie es jetzt auch zum Sieg gekommen ist, vielleicht für die Zukunft sehen wir das öfter. Ja. Macht auf jeden Fall auch dann mehr Spaß, glaube ich, als immer so auf den Sprint zu warten, oder?
Ja, es macht richtig Spaß und sicher ist es immer ein bisschen Gambeln auch und manchmal verliert man und ja, man weiß so, es geht ja öfter nicht auf, wie es aufgeht. Und aber ja, eben, es macht viel mehr Spaß, aber eben wie du sagst, die Entwicklung ist so verrückt, weil wenn wir das so die Rennen analysieren und wir vergleichen dieselben Rennen, was wir letztes Jahr gefahren sind, mit diesem Jahr, es ist durchschnittlich bei jedem Rennen 20 Watt mehr. Mindestens. Es sind 20 Watt, was wir mehr fahren zum letzten Jahr, die gleichen Rennen. Jeder, also im Team jeder 20 Watt mehr.
Ja, das ist schon eine Menge. Also interessant auf jeden Fall.
Es gibt ja hier immer so ein paar Fragen, die wir jeden fragen. Die Musikkategorie haben wir uns auf jeden Fall schon im Vorhinein vorgenommen. Aber vielleicht erstmal noch, hast du eine gute Story für entweder aus dem Besenwagen oder einen Hungerast?
Auf Besenwagen war ich nur einmal in Liège. Das ist jetzt nicht so eine große Überraschung, glaube ich, weil es jetzt nicht wirklich mein Rennen ist.
Aber war nicht deine Schwester die Geschichte auch?
Ja, aber das war nicht die gleiche. Es war nicht die gleiche Edition. Also wir waren nicht zusammen im Besenwagen.
Ja, ja.
Also kann ich mich nicht daran erinnern. Aber die Wort ist jetzt eigentlich nicht so spektakulär. Hungerarsch habe ich jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gehabt, muss ich sagen, weil ich echt da immer schaue, dass ich genügend Carbs mit habe. An einem
diese Nutritionists machen uns hier die ganze Rubrik kaputt. Sorry, dass ich jetzt hier so ins Wort falle. Irgendwann kennen die Leute das Wort Hungerast gar nicht mehr.
Ja, da brauchen wir halt echt so diese Ex-Profis, die schon so ein bisschen älteren Semesters sind, die haben die brutalsten Geschichten und davon dann 100.
Aber ein weiß ich noch, und das ist echt schon lange her, da wurden die Christine und ich, ich glaube, in unserem ersten oder zweiten Jahr, wie wir eben dann UC-Team gefahren sind, waren wir zusammen in Mallorca, nur wir zwei. Und dann sind wir halt auch eine größere Runde gefahren und dann noch da hinten rein Boot Valdemossa. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt zum Café hin, später dann noch. Und es ist irgendwie viel länger geworden und hat sich halt ewig lang gezogen dann noch. Und wir sind halt da richtig halt am Limit angekommen und wir haben überhaupt nicht mehr viel Bargeld mitgehabt. Und halt nur eine Karte, Bankomatkarte. Und dann sind wir halt rein in den Laden da. Und es war halt in einem kleinen touristischen Ort und schon relativ teuer auch. Und dann haben wir gesagt, ja, die zwei Kuchen und Kaffee halt. Und dann ist es mit dem Bargeld nicht ausgegangen und sie haben nur Karte gehabt. Und dann haben wir halt uns halt überlegen müssen, was lassen wir jetzt hinten? Also Kartenzahlung nicht möglich. Irgendwas müssen wir jetzt hinten lassen. Kaffee oder Kuchen, es geht sich nicht aus. Und dann hat die Verkäuferin da oder die Kellnerin halt hinter der Decke gesehen, dass wir halt voll am Limit waren, voll am Ende. Und dann hat sie uns das zweite Stück Kuchen geschenkt und dann hat ich jeder zu seinem Kaffee und zu seinem Kuchen dann gekommen. Und das hat uns dann schon gerettet.
Und das war unten in Porto Valdemossa?
Nein, da waren wir dann schon wieder eher wieder Richtung, ich kann es da gar nicht mehr sagen, ich weiß es gar nicht mehr.
Wenn man da nämlich wieder raus muss mit Hungerast, ist auf jeden Fall auch keine gute.
Ja, es hat sich ewig angefühlt. Es war endlos.
Okay, direkt nächste Frage. Dann, was isst du am liebsten, wenn du nach Hause kommst vom harten Training?
Echt am liebsten einfach simpel. Brot, ein gutes Brot vom Bäcker, also am besten Sauerteig. Und dann alles Mögliche. Also zuerst eigentlich am liebsten bekannt, weil oft im Training isst man ja schon süß und auch nach dem Rennen ist man am liebsten irgendwas Bekanntes. Und eben dann wenn ich heimkomme nach dem Training, oft Brot mit Cottage Cheese, irgendwas. Also eigentlich muss es immer schnell gehen. Und dann nochmal eine Scheibe Brot mit einer guten Marmelade oder so. Das ist dann das Beste. Also das liebe ich.
Wir hatten auch jetzt letztens irgendeinen Gast oder Gästin aus der Alpenregion, also Schweiz oder Österreich, mit irgendwas mit, jetzt ist mir das vorhin gerade empfallen, mit der süße Nachspeise, wie heißt es?
Kaiserschmarrn.
Das war ihre Schwester.
Ja, klar. Ja. Das war ihre Schwester. Und die meint, das steht auch immer auf dem Tisch, weil eure Mutter das macht, euer Vater, wie auch immer.
Und immer, nicht immer.
So entsteht Gossip. Ja, immer. Na, leider immer nicht.
Hol das kurz ins Bild.
Ja, also schön wäre es, weil ja, Kaiserschmarrn ist echt das Beste, was es gibt. Aber also nur besser schmeckt es ja auf der Hütte. Wir gehen ja einmal, also es geht sich mittlerweile nur einmal im Jahr aus, dass wir Skifahren gehen. Aber wenn wir Skifahren gehen, dann ist Kaiserschmarrn auf der Hütte ist immer Muss. Also das ist gehört dazu. Und ja, zu Hause macht man schon auch oft selber. Oft. Also jetzt nicht jedes Mal, aber schon ab und zu. Und ja, bis abgeänderte so krass, Variante natürlich.
Aber Kaiserschmarrn ist halt für mich so, davon muss ich in ein Restaurant gehen. Also das nehme ich mir vor, das steht im Kalender drin. Und es ist geil, irgendwo zu wohnen, wo das einfach normal ist.
Ja, stimmt.
Also es gibt so Essen, weißt du, die sind so, gehen bei mir auch so ein Urlaubsfeeling oder so ein Hüttenfeeling. Und bei euch ist es halt so Alltag. Ne?
Ja, was Andi heute, wir hatten heute schon in der im Allgemeinteil der Folge so, wollte Andi wissen, was wir für Assoziationen so mit Radsport haben, woran wir direkt denken, weil er so an dieses Startöl denkt, wo man sich früher die Beine mit eingeschmiert hat.
Ja.
Und ich bin als Kind irgendwie ein, zweimal mit meinen Eltern im Jahr Skifahren gewesen. Und das ist eigentlich sowas, wo ich jetzt dran denke, so, da habe ich Assoziationen. Kaiserschmarrn, Almdudler fällt mir da sofort ein.
Skiwasser.
Immer Almdudler gefetzt früher.
Skiwasser, was eigentlich nur ein ganz normaler Himbeersaft ist.
Ja, geil. Ja, Österreich schon gut drauf eigentlich, kulinarisch, muss man sagen.
Ja, aber schon deftig. Also, wenn man so kochen würden wie meine Oma, da ist ja Butter ist ja überall drinnen. Also mit Butter wird ja alles wird mit Butter gemacht. Und auch das Butterbrot selber, da ist ja mehr Butter wie Brot eigentlich.
Hört sich gut an, ey.
Schmeckt ja auch.
Leider, ja, zu gut.
Okay, Ausblick. Karriere, Katrin Schweinberger. Was schießt du noch ab?
Das würde ich auch gerne wissen.
Ja, kannst dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen hier im Besenwagen.
Ja, ich weiß nicht, also sicher, es war jetzt nur 1.1 Rennen, aber es war schon mal cool, so ein Rennen zu gewinnen, aber es gibt halt auch noch World Tour Rennen und richtig coole Klassiker, wo ich ja auch voll gern fahre, also es sind echt die besten Rennen, immer das Frühjahr. Und da nochmal ein gutes Ergebnis einzufahren, das wäre schon ein Ziel. Und ja, das sage ich jetzt nicht gewinnen, weil ja, das ist richtig schwer. Aber mal da relativ weit vorne reinzufahren, wäre schon nochmal ein Ziel. Und ja, sonst mit meiner Schwester nochmal eine Saison zu fahren, das ist, wenn ich jetzt so an die Zukunft denke, kommt mir das eigentlich noch oft so im Kopf. Und ja, also mal schauen. Aber, also,
ja, welches Rennen würdest du denn gerne gewinnen? Also wenn du jetzt eins nur gewinnen könntest?
Also wenn ich mir irgendeins aussuchen könnte, dann wäre es Roubaix auf alle Fälle.
Vor der WM noch?
Na stimmt, also WM erster Platz, Roubaix, zweiter. Aber ja, WM ist halt ein Jahr lang mein Weltmeistertrikot rumfahren zu dürfen. Das
ich glaube, das ist es nämlich. Ich glaube, wenn es ein Roubaix in ein Trikot geben würde, also so ein Kopfschirmpflaster-Trikot einfach, und alle das kennen würden, dann würde man sich wahrscheinlich echt mehr für Roubaix entscheiden. Also es hat, glaube ich, schon mehr, also das haben wir jetzt öfters, ne?
Ja.
Dass so WM kommt halt einfach nur, weil man das Trikot fahren kann, aber an sich der Sieg selber in dem Moment ist, glaube ich, Roubaix
stimmt,
schon
also
was Krasses.
Es ist ja eigentlich witzig, weil bei der WM, wenn das eine wirklich so viel wert ist, dass man nur mit dem Trikot fahren darf, dann ist man ja wieder eigentlich eher oberflächlich, aber Roubaix zu gewinnen, so ein hartes Rennen, ist ja eigentlich mehr wert, wie eine WM zu gewinnen, weil Roubaix ist einfach härter.
Es kann halt leider nicht jeder Lotte Kopecky sein und im MIM-Weltmeister-Trikot Roubaix gewinnen.
Ja. Das ist natürlich dann so Goat-Status. So,
absolut, ja.
Wird nicht mehr viel besser. Hat sie weiße Hose angehabt? Glaub auch, ne?
In Roubaix?
Oder schwarz?
Ja. Nein, sie hat in Flandern, glaube ich, eine weiße Hose angehabt, aber
sie in Roubaix. Da hat sie auch nicht gewonnen.
Ja. Aber viel.
Ja. Ich gucke nach.
Das hätte jetzt, also. Das ist ja eher so Goldstatus, so im komplett weißen Einteiler Roubaix gewinnen. Yeah. Das wäre.
Yeah. Ja.
Okay, also eigentlich emotional gesehen Roubaix, aber wegen dem Trikot wäre es dann doch eine WM.
Ja, muss man schon. Ja.
Sie ist weiße Hose gefahren, ich habe geguckt.
Ah, okay. Sehr cool.
Weißt du. Absolut. Ja, wie kommt das so bei dir an, so Radsport? Frauenradsport, es avancieren immer mehr wirklich so auch langsam so Weltstars heraus. Mhm. Und es kommt uns auf jeden Fall von außen so vor, als ist es halt super zuträglich für den Sport. Als wird es halt immer bekannter. Jetzt, keine Ahnung, Demi Vollering bekommt einen Nike-Vertrag, wird da auch so ein bisschen irgendwie außerhalb der Radsportblase sichtbar sein. Dann so jemand wie Lotte Kopecky gut. Belgien, Niederlande ist auch nochmal irgendwie ein bisschen eine andere Welt. Da sind die eh schon Stars. Aber kriegst du das mit? Kriegst du es auch in Österreich mit?
Schon eigentlich, muss ich sagen. Und vor allem die erste Tour de France für die Frauen. Was ich sage, die hat echt so in der allgemeinen Bevölkerung was ausgelöst. Wo man Christine und ich ja echt voll viele Rückmeldungen gekriegt haben, weil wir ja die einzigen Österreicherinnen waren, was die erste Edition gefahren sind. Und da würde ich echt sagen, da hat es einen richtigen Sprung gemacht. Und trotzdem muss ich sagen, dass wenn man in der Szene ist, dann kennt man die Radsportlerinnen und so. Aber es gibt schon noch viele Leute, was kein, also wenn ich frage, ja, kannst du mir jetzt eine Radsportlerin sagen, eine erfolgreiche, dann können es da keine einzige sagen. Das kriegen wir jetzt nicht so mit, weil wir halt voll in der Szene sind. Aber sonst so allgemein ein paar Leute, viele Leute, können da keine einzige Radsportlerin nennen.
Das ist aber in Deutschland auch, würde ich jetzt aber auch im Männerbereich aber auch so sagen. Also wenn du jetzt so in die wirklich Allgemeinheit reingehst, klar, die kennen irgendwie seinen Ulrich und die fragen dich dann, ob Lance wirklich gedopt hat, so ungefähr. Die kennen auch natürlich die Tour und die können auch nur was mit dir anfangen, wenn du sagst, du bist Profisportler. Mhm. Wenn du auch sagst, du bist mal die Tour gefahren, dann können das einordnen. Genau. Ich denke mal, dass bei den Frauen das genauso ist, dieses Statusding für Leute, die mit dem Sport eigentlich nichts zu tun haben, aber die Tour kennen, wirst du auf so einen Thron gehoben, wenn du sagen kannst, ja, ich war bei der Tour de France.
Ja, komplett, also ist genau so. Die kennen Roubaix nicht, die kennen Flanders nicht, Milano Sanremo, sagt denen gar nichts. Aber wenn du sagst, ja, nenn mal ein Radrennen, dann sagen sie Tour de France. Also das kommt halt immer an. Es ist witzig, dass das eigentlich so einen hohen Stellenwert hat, das eine Rennen, auch bei den Frauen. Und ja, alles andere, so bei der allgemeinen Bevölkerung dann, teilweise echt untergeht, wenn man sich jetzt nicht spezifisch für den Radsport interessiert.
Wie sieht es in Österreich mit dem Nachwuchs aus, gerade so mit dem Weiblichen auch? Seid ihr da gut aufgestellt? Wie ist da so die Förderungssituation und so weiter? Ist das auch so prekär wie bei uns?
Eher schon, ja. Es gibt halt vereinzelt so ein paar Förderungen so für Schulen auch und so, wo halt dann wieder siehst, dass da 3-4 Mädels kommen. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren haben wir eigentlich mehr Quereinsteigerinnen gehabt. Sprich vom Triathlon, auch vom Laufen und so sind Leute gekommen und vom Nachwuchs her eher weniger.
Ja. Schade, ich hätte gehofft, läuft es besser bei euch.
Ja, na, leider. Also, hast recht, ist echt voll schade.
Ja, es bleibt meistens immer so an so paar Leuten hängen in Vereinen oder Teams, die sich richtig reinknien und da halt irgendwie ehrenamtlich Zeit und Motivation investieren.
Total.
Ja, man muss aber schon sagen, in Deutschland im Frauenbereich wird schon versucht, ne? Also die Trainer, die da aktiv sind, die versuchen schon echt mit wenigen Mitteln sehr, sehr viel daraus zu machen, sei es im Nachwuchs als auch bei den Elite-Frauen, aber wenn kein Geld, dann kein Geld.
Ja.
Und man muss auch sagen, oder weil wir da manchmal reden, weil mein Freund, die haben einen Speedskate-Verein und die machen sehr viel Nachwuchsarbeit für Speedskate und haben auch eine Speedskate-Bahn in Würdel. Und er sagt, es ist so viel der Unterschied von den Eltern her. weil früher sind die Eltern mit den Kindern zu den Rennen gefahren, zu den Rundstreckenrennen und so weiter, sind mitgefahren, haben ihr Wochenende, ihr freies Wochenende geopfert, um mit den Kindern das zu verbringen, um die zu den Rennen zu bringen und so weiter. Aber jetzt möchte es keiner mehr machen. Es ist ihnen am liebsten, sie geben das Kind ab, es fährt am Wochenende weg und sie haben ein ruhiges Wochenende. Aber es ist nicht mehr so die Unterstützung, glaube ich, auch oft. Sicher vereinzelt natürlich, man kann es jetzt nicht verallgemeinern. Aber ich glaube, das fehlt ein bisschen, dass man da, weil das will sich irgendwie keiner mehr antun, den Aufwand, damit die Kinder da jedes Wochenende da zu die Rennen da in ganz Österreich oder in ganz Deutschland da die Rennen da abzuklappern.
Ja, das würde ich sogar, also was man mitbekommt, auch für Deutschland so übernehmen. Das, das ist schon ein Punkt. Es ist wirklich so, dass früher immer die Eltern da waren und die Vereine auf jeden Fall auch eine mega gute Arbeit gemacht haben, aber irgendwer hat immer Fahrdienst übernommen oder also bei mir waren es jetzt auch meine Mutter, die mit mir viel zu Rennen gefahren ist. Aber es stimmt schon, dass das jetzt mittlerweile echt weniger geworden ist und es so ein bisschen weggeschoben wird. Ich habe selber keine Kinder, von daher weiß ich nicht, ob ich es so machen würde. Aber es ist schon ein Punkt auf jeden Fall. Ja.
So, Song der Woche.
Andi fängt an. Der freut sich schon die ganze, freut sich schon die ganze Zeit darauf.
Andi hat schon gegoogelt seit 45 Minuten.
Der hat ChatGPT gefragt.
Ja, da ich jetzt auch immer Gravel fahre, nehme ich da auch einen Song, der gut dazu passt. Und das ist nämlich Lugatti und Nein, heißen die. Sind Kölner Rapper. Und das Lied heißt Hol es rein, gib es aus. Ein Wort. Das passt so richtig gut zum Graveln.
Cool.
Hab ich eigentlich schon mal Seal hier auf die raufgehauen?
Ja, hast du ja. Schon, ja. Seal ist schon dabei.
Fuck, okay. Da muss ich mir einen neuen. Übrigens, glaube ich, das ist der Grund, weshalb ich dieses Jahr so viel nicht Glück habe, ist, weil ich diesen Song nicht mehr vom Rennen. Ich habe jetzt einen neuen, aber ich glaube, der scheint nicht zu funktionieren. Ich muss da wieder umschulen.
Zurück zu Seal.
Aber ich muss gerade noch mal gucken, Basti, mach du mal oder du, Katrin.
Ich lasse dem Gast den Vortritt. Welcher Song ist bei dir gerade on vogue?
Also meine Schwester wird jetzt gar nicht erfreut sein, weil ich probiere immer ein bisschen so Shirin David ein bisschen näher zu bringen. Aber sie kann sich einfach nicht dafür begeistern. Aber ich höre es echt total gern. Im Training, bei Intervalle und so kann ich das wirklich auf und ab hochen. Und deshalb würde ich sagen, Shirin David, Babsi Bars.
Alles klar. Hab ich noch nie gehört. Zieh ich mir jetzt mal rein.
Ja, es sind echt gute Lieder. Also auch Bitches brauchen Rap, das ist echt ein guter. Also jetzt nicht der Titel, aber der Songtext ist echt gut.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Song von Shirin David gehört. Ich weiß natürlich,
vielleicht wird das dein neuer Song des Jahres, Paul.
Ja.
Ja. Wie ist der gerade? Bitches brauchen Rap.
Bitches brauchen Rap, ja. Also der Titel ist jetzt nicht so super, aber das Lied und auch der Beat und so weiter ist echt gut und also hoch ich total gern bei Intervalle. Kann ich empfehlen.
Okay,
sehr gut. Ich habe ja hier so eine Tradition, so ich werde auf jeden Fall hier meinen Musikgeschmack nicht irgendwie ins gute Licht drücken. Aber ich finde, diese Kategorie ist so der Song der Woche einfach, der mir im Kopf rumgeistert. Und habt ihr das auch, wenn ihr so gestresst seid? Also bei uns ist halt so ein bisschen Thermik seit Wochenende, Unbound gewonnen und jetzt ist gerade relativ viel so im Marketing zu tun und vielleicht auch mal so drüber nachzudenken, wen will man verlängern nächstes Jahr und so weiter, die ganze Zeit irgendwelche Telefonate schon am Führen. Und bin ich ein bisschen gestresst und immer, wenn ich gestresst bin, habe ich so einen Song, das ist wie ein Ohrwurm, der geht nicht aus meinem Kopf raus. Und dieser Text, immer wenn ich gerade nicht rede oder nichts höre, rattert das so durch meinen Kopf durch und ich kann nichts dagegen machen, auch beim Einschlafen. Das ist ultra nervig. Und jetzt, heute ist es absolut Beginner-Liebeslied, weil ich dieses Album, als es rauskam mit 16 oder was, hoch und runter gehört habe und alle diese Lieder auch noch auswendig kann. Jetzt habe ich so ein Schnipsel davon gehört und jetzt geht der Text nicht mehr raus aus meinem Kopf und spielt durch. Das ist mein Song der Woche. So, Paul, schöner Abschluss.
Ja, ich wollte jetzt, weil wir bald nach Frankfurt gehen und ich hoffe,
dass wir Haftbefehl treffen.
Den Bürgermeister. Genau, 069 von Haftbefehl.
Sehr gut. Okay, geil. Ja.
Das finde ich auch gut.
Geiler Song.
Ey, du hängst schon auf der Hip-Hop-Rap-Schiene ab anscheinend, oder?
also ich muss sagen, im Training echt viel. Deutschrap, aber auch international. Aber
beruflich ja, privat, ne?
Aber sonst auch wieder quer durch. Aber im Training ist schon, ja. Also ich weiß nicht, es motiviert mich echt am meisten, muss ich sagen.
Aber gibt es österreichischen Rap, der sich auch gut anhört? Oder ja. Ist das dann so?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, das lasst man lieber.
Ja, stimmt, Falco.
Also es gibt so gesehen, schon Wanda, ist ganz gut in Österreich.
Ja. Und das ist ja auch kein Rap, ne?
Ich kein Rap, aber die machen eigentlich auch ganz gute Songs.
Und das ist nicht Bilderbuch, auch Österreich.
Und stimmt, die haben schon ein paar gute, ne? Ja. Also Falco, Bilderbuch und Wanda kann man, glaube ich, schon sagen, das sind schon gute Exporte aus
Österreich.
Kann
man hören, so, ja, das, auf alle Fälle.
Ja.
Young Horn ist auch aus Österreich. Ja.
Stimmt auch. Und das ist, ja, ey, okay, also gibt's ja doch jemanden. Ja, haben wir noch ein bisschen Musikschulung hier betrieben.
Was mit Moneyboy eigentlich?
Keine Ahnung, wo der
ist. Der ist auch Österreich, ne? Ja, fuck, ja, okay, gut.
Er schickt uns gute österreichische Songs ein oder Bands. Alright. Noch irgendwelche Fragen offen?
Nee.
Alles zufrieden?
Alles soweit beantwortet.
Dann können wir jetzt Kaiserschmarrn essen. Wir hören uns wieder. Wir schauen mal beim Weltmeisterschaftssieg und so weiter und Roubaix. Dann bist du hier wieder im Boot.
Vielleicht kommen Christine und ich mal zusammen.
Genau.
Können wir mal machen.
Gerne. Ja, wir müssen auch mal nach Österreich.
Ja, kommt mal vorbei. Ist echt cool zum Radfahren.
Für den Kaiserschmarrn. Und Gleitschirmflug.
Ja, kann ich echt empfehlen. Auf jeden Fall. Müsst mal an Tandem Flug. Und dann den Flug kann ich echt empfehlen. Müsst ihr mal machen. Kann ich organisieren.
Okay. Könnten wir rein theoretisch mit euch einen Tandemflug machen?
Nein, für das habe ich nicht die Lizenz und ich würde es auch echt nicht wollen.
Dann müsst ihr die leider machen jetzt. Hat er noch ein bisschen Zeit, kein Stress.
Okay.
Sehr schön. Dann danke dir und
Dankeschön.
Man sieht sich, hört sich.
Ciao.
Ciao, macht es gut. Ciao.